Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Marketingabteilungen gehen. Und dazu bin ich mit Antonia Buss verabredet. Hallo Antonia.
Hallo Heiko, schön, dass ich hier sein darf.
Du hast ganz viel Erfahrung auf Kundenseite, warst im Marketing von Stork. Erzähl nochmal so zwei, drei weitere Stationen, was du gemacht hast.
Genau, ich habe so eine klassische Marketing-FMCG-Karriere hinter mir oder weiter noch vor mir, TBD. Habe damals angefangen bei Danone als Junior Brand Manager zu arbeiten, bin dann zur Radeberger Gruppe, habe dann bei AB InBev Bags Marketing gemacht und bin dann, ich weiß gar nicht mehr, vor 12 Jahren ungefähr zu Stork und habe aber Stork seit Oktober letzten Jahres verlassen und bin jetzt bei Vom Einfachen das Gute, ein Food-Startup hier in Berlin und ja, mach tatsächlich auch noch Marketing, aber nicht mehr nur Marketing.
Okay, aber du kennst das, was da passiert. Du kennst die Zusammenarbeit mit Agenturen und hast im letzten Jahr einen Post geschrieben, Ende letzten Jahres, wo du eine Wunschliste mal dargelegt hast, was du dir in der Zusammenarbeit von Agenturen und Kunden oder Marketingabteilungen wünschst. Darüber reden wir gleich noch. Wir haben uns gerade über die Funktion von MAFO unterhalten, wenn es um die Zusammenarbeit von Agenturen mit Agenturen geht. Und du bist der Meinung, dass man, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dass man eher mehr testen soll als weniger, richtig?
Ja, ich bin tatsächlich.
Warum machst du dich mit solchen Argumenten bei Agenturen nicht so beliebt? Erzähl mal, warum du das denkst.
Ich habe tatsächlich in verschiedenen Konstellationen schon gearbeitet. Ich habe einmal in einem amerikanisch geführten Konzern gearbeitet, wo tatsächlich fast eigentlich alles, was man irgendwie rausgegeben hat, an Verbraucher getestet worden ist. Ich habe aber auch in Konstellationen gearbeitet, wo man eigentlich auch viel aus dem Bauch heraus entscheiden kann und gar nicht so viel testen muss. Ne? Das war nicht Teil der Marketingprozesskette. Und ich muss sagen, ich finde gerade in der zunehmenden Content-Flut, in der zunehmenden Unsicherheit, wo finde ich denn die neue große Kampagne, wo finde ich die neue große Idee, finde ich tatsächlich, ich bin ein großer Freund von Testen, einfach um N gleich 1 oder N gleich 10, je nachdem, wer mitentscheidet, mehr zu einer ja, größeren Entscheidungsinstanz auch zu machen, um einfach noch eine neue Meinung mit einzuholen und eine Meinung von halt auch, wir predigen seit Jahren Consumer Centricity, dann muss ich mir auch die Consumer Centricity irgendwie ins Boot holen. Ich bin deswegen schon ein Freund von Testen und nicht des Testens willens.
Entschuldigung, ja. Jetzt gibt es ja zwei Dinge. Es gibt noch ein paar mehr Argumente, aber es gibt ja so zwei Dinge, die irgendwie immer so dagegen stehen. Die erste Frage ist, kann ich denn das, was ich wirklich wissen will, wirklich herausbekommen? Das gilt zum Beispiel für neue Produkte. Ja, also wir haben schon mal über Steve Jobs eben gesprochen. Hätte man das auch in der MAFO rausfinden können? Fragezeichen. Jetzt sind wir im FMCG-Bereich nicht ganz so innovativ, aber die Frage bleibt bestehen. Mhm. Kann ich denn das testen? Und die zweite Frage ist, will ich damit nicht nur meinen Hintern abdecken, meinen Ass covern, was ja erstmal menschlich total nachvollziehbar wäre. Aber fangen wir erstmal mit der ersten Frage an, ob ich denn das überhaupt rausbekommen kann, was ich rausbekommen möchte. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Also ich glaube, granular, bis ins Detail, einen Look and Feel, das kann man nicht abtesten. Und ich finde auch, eine Marktforschung darf niemals einen CMO davon entlasten, sein eigenes Gefühl für die Marke mitzugeben oder eine Agentur. Ich finde aber schon, kreative Ideen zu priorisieren, Routen abzustecken, Hypothesen vielleicht zu schärfen oder aber auch in der Vielzahl an Möglichkeiten, ne, mich auf eine Spur zu schicken und das zu testen. Damit habe ich tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit ganz klassischen Kampagnentrackern gearbeitet, wo man eher Routen absteckt und Ideen. Das heißt, ne, die Ausgestaltung und ähnliches, da ist immer die Frage, ne, was ist da Geschmackssache und Co. Und kann ich da Verbraucher fragen? Weil ich habe natürlich auch, und da stimme ich dir zu, die Erfahrung gemacht, Verbraucher sind nicht gerade kreativ. Und vielleicht die hipste Idee würde in der Mapo vielleicht durchfallen. Deswegen, man muss halt, ich finde, es entbindet nicht, Mut zu haben, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gegen eine Marktforschung sprechen, wenn man einfach ein gutes
Gab
Bauchgefühl
es
hat.
denn das in der Tat auch, dass du die Erfahrung gemacht hast, in der Mafro ist jetzt Entscheidung für Weg Y herausgekommen, aber du, ihr hattet den Eindruck, dass das falsch ist und ihr geht den anderen Weg?
Ja, habe ich schon gemacht und das war auch nicht erfolgreich. Natürlich weiß ich nicht, ob das andere erfolgreicher gewesen wäre, aber wir haben tatsächlich viel in Marktforschung habe ich bestätigt bekommen, dass Verbraucher relativ klassisch denken und man die ganz, ganz neuen Wege oder die ganz, ganz mutigen Dinge. Das ist aber dann auch, kann ich wieder sagen, eine Stichprobenfrage. Ne? Wenn ich natürlich N gleich 2000 frage, dann habe ich natürlich auch eine sehr demografische Zielgruppe abgefragt. Und vielleicht will ich auch nicht immer nur der gefallen. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht oder habe auch Entscheidungen gegen Marktforschung getroffen, sehr bewusst, weil ich einfach wollte, dass die Marke vielleicht in die und die Richtung geht.
War das sozusagen intern schwierig durchzusetzen? Weil wenn Marfo was sagt, dann hat das ja schon mal Stimme und Gewicht, ne?
Genau, und es kommt drauf an, gebe ich zu. Also in sehr prozessorientierten Unternehmen, wo Marktforschung Teil des Prozesses ist und auch ein Proof ist, Geldfreigaben zu bekommen, gab es das nicht. Aber in Unternehmen, wo man sich nicht nur auf Marktforschung verlässt und sehr wohl argumentieren kann, dass man sich gegen die Marktforschung entscheidet, war das kein No-Go für eine Freigabe zum Beispiel. Genau, also ich finde, es kommt drauf an und auch da sind ja alle Entscheidungsträger gefragt, ne? Also deswegen, ich bin schon für Marktforschung, einfach um das Bild des Verbrauchers mit ins Unternehmen und mit an den Entscheidungstisch zu bringen. Und es ist dann aber natürlich Sache der Führungskräfte und der Entscheider zu sagen, okay, wir haben es gehört, wir gehen aber bewusst vielleicht einen anderen Weg, weil wir an die Idee glauben.
Wie betrachtest du, die Frage hast du jetzt eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber ich will sie trotzdem nochmal stellen, weil wir sie ja zu Anfang, weil ich sie am Anfang ja in den Raum geworfen habe. Wie siehst du denn diese Cover My Ass-Geschichte über Marktforschung?
Das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, ich finde es kritisch. Marktforschung ist für mich, kann nicht Aufgabe sein, Entscheidungen für ein Marketier zu treffen. Ich sehe Marktforschung tatsächlich als zusätzliche Meinung am Entscheidungstisch, aber nicht als alleinige Wahrheit. Das ist tatsächlich eine Save My Ass-Einstellung und ich finde dafür sollten wir mutiger werden im Marketing, sich nicht nur auf diese Meinung der Marktforschung zu verlassen, so, weil ich auch das Gefühl habe, es sind die Menschen am Ende dahinter, die an Ideen glauben. Und wenn ich einfach nur das umsetze, was mir die Marktforschung sagt, bin ich am Ende nur ein Verwalter, der die Dinge umsetzt, die in der Marktforschung rauskommen, ne? Also es ist schon viel. Stehen wir dahinter? Wollen wir den Weg gehen? Und dann kann eine Marktforschung tatsächlich eine Proof sein. Deswegen, also ich finde Save My Ass-Einstellung über Marktforschung finde ich jetzt nicht so gut.
Kommen wir mal, vielen Dank, lieber Antonia, kommen wir mal zu deinem Wunschzettel,
Ja.
den du auf LinkedIn veröffentlicht hast und den man da immer noch sehen kann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle schaffen, aber das, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist der zweite Punkt, nämlich Schnelligkeit statt interner Politik. Du schreibst dort 2 Wochen auf einen Kostenvoranschlag warten, 5 Personen im Call, von denen 3 nicht sagen, lieber kleine entscheidungsfreudige Teams, die sagen, okay, machen wir, startet Dienstag. Ehrlicherweise hat mich das so ein bisschen gewundert, dass du das mit den 5 Personen im Call erlebt hast, von denen 3 nicht sagen und wo dann alle 5 abgerechnet werden. Das ist ja, glaube ich, dann die entscheidende Geschichte.
Ja, oder
Aber
die
du hast es
fünf, die
erlebt,
anderen.
oder?
Ja, ich habe das erlebt. Und nicht nur bei einer Agentur, sondern ich bin auch nicht repräsentativ natürlich, aber ich habe es
Nee, wir
schon
sind
mehrfach.
ja total subjektiv.
Ja, doch, ich stehe für N gleich 2000. Nein, ich habe es aber schon mehrfach erlebt. Und ich finde, es geht auch, ja, es geht um die Payroll, also ich am Ende trage ich die Kosten als Kundin. Es geht aber auch darum, dass die drei anderen vielleicht blockiert werden, andere gute Dinge für die Marke zu unternehmen oder ähnliches, ne? Also je nachdem, in welchem Setting man arbeitet.
Also
Also
ich hätte das dann verstanden, wenn man sagt, das sind ein oder zwei, drei Leute, finde ich ja schon wieder schwierig, die irgendwie Junior sind und die was lernen wollen.
genau,
Also
das
die
ist
können
natürlich auch.
zuhören. Das wäre für mich irgendwie akzeptabel gewesen, sozusagen.
Nur das Problem ist, man hat ja teilweise in Agenturen mit so einer hohen Fluktuation zu tun, dass dann ständig Leute zum Lernen dabei sind. Das ist ja dann auch immer so ein Ding, was dann auch mit auf die Waagschale geschmissen werden muss. Aber ja, ich habe diesen Wunschzettel geschrieben, weil mir in der gesamten, ich meine, die gesamte KI- und Marketingdiskussion ist ja in voller Fahrt, was ich auch richtig gut finde, weil es ist eine wichtige Diskussion. Und ich finde, bei der Agenturdiskussion gehört auch eine Kundensicht an Tisch, ne? Consumer Centricity mache ich bei
Deswegen
mir
reden wir
privat.
jetzt,
Ja,
genau.
genau, deswegen sehr gut, Heiko. Und Schnelligkeit, ich finde die Agenturen, und auch da wieder, ich spreche nicht für alle, aber viele sind doch sehr, sehr corporate geworden, sehr, sehr komplex, behäbig und damit auch nicht mehr schnell genug. Und ich finde gerade, ich meine, klar, ich bin Repräsentant für die FMCG-Branche, die sind natürlich noch mal schneller, aber die Zeiten erfordern von uns schnelles und agiles Arbeiten. Und ich brauche eine Agentur, die mit mir an Seite, am besten noch mich vor, also die vor der Bugwelle ist, ne? Und die mich als Kunden eher zu den größeren und noch kreativeren Dingen peitscht und mich auf die Arena holt, anstatt dass ich die Agentur pushe, effizienter, agiler, ne? Jetzt lass mal an der Pipeline arbeiten und Co. Also ich brauche ja Menschen, die vordenken. Und da
Aber liebe
brauche ich.
Antonia, das ist doch eigentlich das, was du gerade sagst, ist doch eigentlich das Eigenbild von Agenturen, oder? Und das,
Zumindest früher, ich weiß gar nicht.
was du hier spiegelst, ist ja ein anderes Bild.
Genau, also ich muss sagen, ich erlebe das teilweise nicht so, dass Agenturen, ja, sie sind einfach sehr corporate geworden und dazu, sie haben sich immer mehr dem Kunden angepasst. Und
Siehst du dort oder hast du dort einen Unterschied festgestellt zwischen inhabergeführten Agenturen oder Network-Agenturen oder hast du da nicht die großen Unterschiede gesehen?
Also ich sag mal so, ich habe das Gefühl und auch da habe ich wahrscheinlich nicht, kann ich auch nicht mit jeder Agentur wieder ein Bild drüber geben, aber ich habe schon das Gefühl, die Inhaberagenturen geben sich noch mal mehr Mühe, sich auch anzupassen und mit ins Boot zu kommen. Das würde ich schon sagen. Ich habe das Gefühl, die Network-Agenturen sind noch mehr corporate geworden, so würde ich sagen. Aber
Also, nee, lass uns einfach bei deinem subjektiven Gefühl und bei einer subjektiven Wahrnehmung, das ist ja okay. Andere Leute haben da vielleicht ganz andere Vorstellungen, aber auch das ist ja fein. Das heißt, aus deiner Sicht, wenn ich heute eine Agentur bin, kann ich mich schon darüber absetzen und positiven Impact erschaffen, wenn man eben, wie du das eben sagst, vor dem Bug ist und schneller ist und
Ja,
Geschwindigkeit hat.
nicht nur Schnelligkeit ist ein Thema, es ist aber nicht nur die Schnelligkeit. Ich finde, Schnelligkeit ist kein Differenzierungsmerkmal an sich. Das Blöde ist nur, wenn eine Agentur zu behäbig ist. Also wenn sie genauso behäbig ist wie die Corporates und die Konzerne oder Unternehmen, dann läuft ja irgendwas nicht richtig im System. Und ich muss ja eben genau, das meine ich ja, um zu inspirieren und den Kunden auch zu mehr anzutreiben, brauche ich ja einfach schnelle und kleine agile Teams.
Also
Und
schnellere Ideen und dafür blöde bringen auch niemanden weiter. Das ist
genau.
richtig. Genau.
Und schnell und viel bringt auch niemandem was. Und für mich ist schon die Erwartungshaltung, stärker kuratiert auch die Leistungen zu haben. Also, ne, also Kreativität und schnelle kreative Exploration kriege ich mit KI heute ja selber relativ easy hin. Sondern es geht ja darum, Kreativität auch stärker zu kuratieren und genau die richtigen Ideen, die man dann in die Marktforschung gibt, rauszukristallisieren. Und ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Differenzierungsmerkmal, dass
Was
ich
meinst du genau
stärker.
mit kuratiert?
Kuratiert meine ich genau, Agenturen sollten die Marke kennen und auch basierend auf der Markenstrategie kuratierte Empfehlungen für die kreativen Ideen oder Kampagnenexekutionen geben. Das meine ich mit kuratiert. Es bringt mir heute nichts mehr und das finde ich, sieht man in der Praxis sehr häufig. Hier entwickle mal 20 Claims und dann kriege ich 20 KI-generierte Claims. Wo ist da die Kuration? Ja, das kann ich als Kunde auch selber machen mittlerweile. Ich brauche ja eine Kuration als Empfehlung. Ist die Idee passend zur Marke? Aus Agentursicht, ist sie State of the Art? Bringt sie das Wow? Ist es mit Stopping Power? Und. Das ist ja die Kuration, die eine Agentur bringen muss.
Ich bin gerade so ein wenig sprachlos, dass es anscheinend Agenturen gibt, die dieses Kuratieren nicht hinbekommen. Weil mit 20 Ideen dir auf den Schreibtisch zu legen oder wo auch immer hin, das ist jetzt echt nicht die Kunst. Was ich doch erwarte, ist zu sagen, pass mal auf, was ich doch mindestens erwarte, sind zu sagen, okay, pass mal auf, das sind unsere 1, 2 oder vielleicht auch 3 Favoriten. Aus diesen und diesen Gründen.
Ja klar, das ist dann meist auch dabei. Aber die Frage ist, zu welchem, also genau, das ist meist dabei, klar, ein Favorit oder ähnliches. Aber wie soll ich sagen, also ich erwarte ja eben nicht 20 Ideen, sondern eben die eine oder die drei. Na, und ich erlebe es schon in der Praxis, dass man viel schnell irgendwas generiert bekommt und wenig inhaltlich tief durchdachtes gezeigt bekommt.
Einen zweiten Gedanken, den du aufgeschrieben hast, mitdenken heißt auch widersprechen.
Ja. Ich meine, das ist immer so Messers Schneide, ne? Also auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn man einen Service-Gedanken hat als Agentur, Consumer Centricity und auch dem Kunden zuhört. Aber ich glaube schon, dass es ein ein Erfolgskriterium für eine Agentur ist, einfach zu wissen, worüber sie reden. Und das bedeutet auch nicht permanent Ja zu sagen, ne? Und auch dem Kunden zu widersprechen oder mitzudenken. Und da geht es gar nicht darum, ständig zu kämpfen und zu betteln, aber Claims sauber zu prüfen und rechtliche Themen auch mit abzuchecken, damit ich einfach einen Sparringspartner auf Augenhöhe an meiner Seite habe und nicht nur eine Handwerkerbank, um da mal ein anderes Bild aufzumachen. Und das suche ich ja auch als Marketingleiter oder CMO, dass ich kreative, strategisch exzellente Sparringspartner auf Augenhöhe habe. Und dazu gehört für mich auch, kritisch in den Diskurs zu gehen. Über die Ideen, über die Kampagne und über die Vorschläge.
Also was ich von Agenturen immer wieder höre, ist, dass sie sagen, Briefings sind nicht gut und dass sie für Briefings kämpfen müssen.
Ja, das kann ich auch bestätigen und kann ich nachvollziehen. Aber auch da wieder, manage your boss, ja. Also wenn der Kunde keine guten Briefings schreibt, da muss ich halt meine Stunde Briefing-Session dem Kunden zur Verfügung stellen und mir sagen, ja, wie soll ich es denn richtig schreiben? Also, das ist ja für mich ist eine Agenturpartnerschaft, ist ja was hoffentlich auch Langjähriges oder zumindest von einer partnerschaftlichen Beziehung von mehreren Monaten hoffentlich geprägt. Und da muss
Von
ich dann
mehreren
genau.
Monaten, da freut man sich aber.
Genau, also je nachdem, wie man so
Abatmung.
gestrickt ist als Unternehmen, aber. Ich kenne es schon so, dass man langjährige partnerschaftliche Beziehungen pflegt. So, dann gehört für mich auch ein Setup an Ways of Working, wenn die Briefings scheiße sind, und das kann ich nachvollziehen. Gute Briefings schreiben, das muss man auch als Unternehmen sein oder als CMO seinen Teams auch schulen und übrigens sich auch entscheiden, was ist denn das eine Ziel und ähnliches. Also, das kenne ich auch sehr gut. Aber dann erwarte ich auch von der Agentur, dass sie Hilfestellung leistet, wie sie es dann gerne haben möchten und warum vielleicht Shit in, Shit out bedeutet.
Okay. Ich gehe noch mal ein bisschen schneller durch. Kommen wir zum Lieblingsthema Honorar und Bezahlen. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber du sagst auch, ein Erfolgsbonus wäre so bereit zu zahlen. Und das hört sich ja erstmal schön an. Auch der Kollege Benedikt Holtappels hat sich dazu bei LinkedIn geäußert und hat mit Recht, finde ich, geschrieben, wer an der Wirkung gemessen wird, muss auch zum Beispiel ein Vetorecht bei der Umsetzung haben. Sind Kunden bereit, die Kontrolle abzugeben, damit die Strategie nicht im Prozess weichgespült wird? Das hängt ja unmittelbar mit dem Thema zusammen, was wir eben schon mal hatten, aber auch mit der Bonnie-Frage. Und ich versuche es mal zusammenzufassen. Wenn ich einen Bonus haben will, gibt es bestimmte Faktoren, die kann ich schlecht kontrollieren. Aber dann muss natürlich auch eine Agentur ein gewisses Mitspracherecht haben. Und dann wird es ja wieder schwierig. Oder ist es jetzt nur in meinem Kopf schwierig?
Ich finde, es kommt aufs Agentursetup an, wie lange arbeitet Unternehmen mit Agentur schon zusammen. Und ich finde schon, also dass du hast völlig recht, Erfolgsbonus bedeutet auch am Ende Verantwortung zu teilen und nicht einfach das abzuwälzen. Ne? Also das funktioniert nicht.
Also
Ich würde aber
was mache ich denn zum Beispiel, wenn es der Außendienst nicht hinbekommt, eine Zeitplatzierung im Handel darzustellen?
Das kommen wir ja wieder zur typischen Messbarkeits-Marketing-Frage, ne? Und auch zu dem Thema, was fließt alles in Erfolg von einer Marke zum Beispiel ein? Und ja, da ist Marketing, tut sich tatsächlich schwer, richtig messbare Kriterien zu finden oder aufzulegen, wo die Kampagnenwirkung dann auch zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei Kampagnen, gezeigt wird, auf jeden Fall. Deswegen könnte man ja überlegen, Erfolgsbonus auch auf langfristige Sicht und nicht auf One-Shot oder, ne, also dass man es eher auf Long-Term-View sieht, auf Image-Werte zum Beispiel zu geben, die ich regelmäßig tracke. Also mir fallen da schon ein paar Ideen ein, die jetzt unabhängig von kurzfristigen Sales, Herausforderungen vielleicht
Aber das,
bestehen.
was es doch am Ende des Tages bedeutet, ist das, was ja auch Benedikt angesprochen hat, nämlich dass Marketing ein Stück weit auch von seiner Kontrolle abgeben muss, richtig?
Wenn wir den Bonus einführen, sagst du?
Genau, ja.
Also ehrlich gesagt, ist es Kontrolle abgeben oder ist es einfach nur Verantwortung teilen? Und
Ach, über Wording können wir uns unterhalten. Das ist nicht der Punkt.
ja, also wieso eigentlich nicht? Ich meine, am Ende sitzen wir alle im selben Boot, oder? Wieso
Ist es
eigentlich
so?
nicht? Ich finde schon. Ich finde, wir sitzen schon in einem Boot. Auf jeden Fall.
Okay, also wenn es so ist, dann hätte ich da ein besseres Gefühl. Ich will jetzt nicht noch, wie wir das eigentlich vorhatten, den Einkauf ins Boot holen und ob der da wirklich rein will oder reinpasst. Das wäre nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, es gibt in der Tat so ein paar Optionen, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Und da wollte ich mich auch für deine Ideen und für deinen Wunschzettel, lieber Antonia, bedanken.
Lieber Heiko, danke, dass du mich teilhaben lassen darf, hast bei dieser spannenden Diskussion über die Agenturwelt.
Genau, und die führen wir weiter.
Yes.
Vielen Dank, lieber Antonia.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.